SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Tag. EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Knackpunkt diesmal nicht die Waffen, sondern der Zeitplan für den EU-Beitritt der Ukraine. Außerdem, Bundesinnenministerin Faeser soll heute zur SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen gekürt werden. Und Neofaschistin trifft Sozialdemokraten. Italiens Ministerpräsidentin Meloni ist zu Gast im Kanzleramt. Los geht es aber in Kiew. Der EU-Ukraine-Gipfel in Kiew hat begonnen. Bei diesem Treffen sind mal nicht die Waffenlieferungen der wichtigste Punkt, sondern die Frage des EU-Beitritts. Kandidatenstatus hat die Ukraine ja bereits seit vergangenem Sommer. Doch wann aus dem Kandidaten ein vollwertiges Mitglied werden könnte, darüber gehen die Ansichten weit auseinander. Aus der ukrainischen Regierung heißt es, 2 Jahre, dann sei man soweit. Frankreichs Präsident Macron meinte mal, dass die ukrainische Mitgliedschaft in der Gemeinschaft eine Sache von Jahrzehnten sei. Dazwischen liegen Welten. Welten, die nun diplomatisch so überbrückt werden müssen, dass niemand vor den Kopf gestoßen wird. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Die Inszenierung war als Familienfoto angekündigt. Nach der Ankunft gestern in Kiew überreicht EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dem ukrainischen Präsident Zelensky eine unterschriebene Flagge der Europäischen Union. Im Hintergrund hängen Banner, auf denen Verein für die Freiheit steht. Das Treffen sollte ein klares Symbol senden. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Dort verorten sich viele Ukrainerinnen und Ukrainer schon lange. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs aber will eine absolute Mehrheit in allen Landesteilen nach Europa. Viele meinen, keine Wahl mehr zu haben, sagt Politikberater Dmytro Pokropchuk. Es gibt keine Alternative für die Ukraine. Es gibt keinen anderen Ort, an den wir gehen können. Wir werden kein Puffer zwischen der Europäischen Union und einer Art autokratischer Union bleiben. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Die Entscheidung hat die ukrainische Gesellschaft schon vor Jahren getroffen. Die blutigen Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei in Kiew sind bald 9 Jahre her. Sie enden für Dutzende tödlich. Und schon damals ging es um Korruption und Rechtsstaatlichkeit. Seither versucht die Ukraine, ihre innenpolitischen Probleme zu lösen, um den Weg nach Europa zu schaffen. Eine Sonderbehandlung kann die Ukraine dabei vom Westen nicht erwarten, meint Ivana Klimpuschtsin-Zatze, Ausschussvorsitzende für Integration in die EU im ukrainischen Parlament. Meine wichtigste Schlussfolgerung aus all diesen Treffen ist, dass uns kein Sonderweg zur EU-Mitgliedschaft aufgezeigt wird. Das bedeutet, dass wir gezwungen sein werden, alle Forderungen, die an die Ukraine gestellt werden, zu 110% zu erfüllen. Keine PR-Kampagne wird uns helfen, unsere Partner davon zu überzeugen, dass wir erfolgreich waren. Doch die Ukraine ist nicht nur Bittstellerin. Viele Menschen erhoffen sich zwar durch die Integration in die EU Verbesserungen in ihrem Land, aber vor allem seit Beginn der Invasion blicken viele auch selbstbewusst auf die eigene Heimat. Die Europäische Union würde von der Ukraine profitieren, meint Dmytro Prokopchuk. Die Ukraine hat großes Potenzial. Die Ukraine hat eine Menge Land. Die Ukraine hat eine Menge Möglichkeiten, verschiedene Unternehmen zu entwickeln. Und natürlich haben wir unsere Leute, die in der Lage sind, verschiedene Arbeiten zu erledigen. Ich denke also, dass die Europäische Union am Ende davon profitieren würde, wenn sie die Ukraine aufnimmt. Aber zuerst müsse das Land den Krieg gewinnen, meint Dmytro Pokropchuk. Für ihn bedeutet das die komplette Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete, inklusive der Halbinsel Krim. Erst dann könne man über einen Beitritt zur EU nachdenken.
Nach Deutschland. Nancy Faeser will in Hessen Ministerpräsidentin werden und wenn das nicht klappt, dann will sie weiter Bundesinnenministerin bleiben. Dieser Plan stößt auf massive Kritik in den Medien und bei den anderen Parteien. Das Innenministerium sei kein Teilzeitjob, heißt es da gern. Das klingt erstmal plausibel und beim zweiten Hinhören dann etwas seltsam. So als seien andere Ministerposten oder auch der Job des Ministerpräsidenten durchaus nebenher machbar. Faeser selbst sagte dazu gestern in Berlin,
Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren. Und das mache ich ebenso, wie Herr Scholz es damals als Finanzminister gemacht hat, Frau Merkel aus dem Amt der Bundeskanzlerin heraus. Und im Übrigen wird es auch mein Mitkonkurrent, der hessische Ministerpräsident, so tun.
Andreas Meyer-Feist in Wiesbaden. Was sagt man denn in der CDU in Hessen zum Teilzeitjob des Ministerpräsidenten Rhein in Wiesbaden?
Ja, das ist natürlich eine heikle Angelegenheit für die CDU und erstmal schimpft sie ganz fürchterlich auf den Weg, den Nancy Faeser jetzt einschlagen will, nämlich diese Doppelrolle zu spielen oder den doppelten Salto, wie die CDU hier auch sagt. Und sie mutmaßt hier schon, dass sie ja ihr Amt als Innenministerin dazu missbrauchen könnte, Wahlkampf zu machen und das zu ihrem Vorteil auszunutzen. Und mit diesem Argument wird die CDU wohl jetzt auch in den Wahlkampf gegen Nancy Faeser ziehen.
Schauen wir mal zurück. 1995, eine ganz schlimme Zeit, hieß es damals von der Union, weswegen es ihrer Ansicht nach einen Law and Order Innenminister im Bund brauchte, nämlich Manfred Kanter. Dass der Spitzenkandidat für die Landtagswahl wurde, kein Problem. Damals für die CDU. Aber Kanter blieb nach der Wahl in Berlin und Oppositionsführer in Hessen wurde Roland Koch. Lassen Sie mich raten, heute würde es dazu heißen in Wiesbaden, ja mein Gott, das waren doch ganz andere Zeiten.
Genau, das ist das Argument, mit dem man hier arbeitet. Allerdings gilt das ja natürlich am Ende auch für andere Parteien. Ganz einfach war das so und hinterher hat sich auch damals niemand so groß drüber aufgeregt. Inzwischen weiß man aber, dass sich nicht nur die Parteienlandschaft geändert hat, sondern auch die Kommunikation, also wie Parteien überhaupt Aufmerksamkeit erregen. Und das funktioniert inzwischen ganz anders. Da muss man irgendwie prominent sein, im Gespräch sein. Und die SPD hier, die Schwierigkeiten hatte, sich personell überhaupt gut aufzustellen, sich wahrnehmbar zu machen, hat eben diesen einzigen Weg so gesehen, dass man eben mit Nancy Faeser da in den Wahlkampf zieht, weil das eben die einzige ist in der SPD in Hessen, die wirklich, ja sage ich mal, bei fast allen wirklich bekannt ist. Nur das kann man von den anderen nicht sagen und das unterscheidet natürlich die Lage auch zu der damaligen Lage mit Manfred Kanter.
Also die SPD aus der Not heraus, die Bundesinnenministerin, das klingt natürlich auch schon nicht so besonders gut. Nach Manfred Kanter haben auch andere noch diesen Spagat probiert, sind gescheitert. Norbert Röttgen zum Beispiel. Bei ihm hieß es dann damals, dass so ein Rückfahrschein bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut angekommen sei. Wie sieht man das denn mit Blick auf Nancy Faeser in Hessen? Auch als Halbherzigkeit?
Ja, da verweist man auf einen ganz großen Unterschied und der heißt Rückhalt. Also Norbert Röttgen hätte eben nie den Rückhalt in der Partei gehabt, wie das Nancy Faeser hat. Und das zweite Argument, das hier angeführt wird, er hat sich nicht ganz klar geäußert. Also er hat nicht vorher gesagt, ich bleibe oder ich gehe, ich mache dies oder ich mache jenes, sondern hat sich dieses Hintertürchen offen gelassen, ohne das klar zu kommunizieren. Und gerade das, sagt man hier in der SPD, werden wir anders machen und das wird sie ja wohl heute Abend dann auch machen, nämlich das ganz klar zu kommunizieren und sich vor allem den Rückhalt des Bundeskanzlers zu holen. Den hat sie bereits schon. Der war nämlich gestern hier im hessischen Marburg und hat nur das Beste natürlich von Nancy Faeser erzählt und ganz klar gemacht, dass er überhaupt nichts dagegen hat, dass sie jetzt nach Wiesbaden wechseln will. Wer eine gute Innenministerin sei, wäre auch eine gute Ministerpräsidentin und natürlich die erste Frau als Regierungschefin in Hessen. Das wäre ja auch gut.
Vorhin haben Sie ihn schon angesprochen, den CDU-Ministerpräsidenten. Die CDU hat ja auch einen neuen, zumindest jenseits der Landesgrenzen kaum bekannten Spitzenkandidaten, nämlich Boris Rhein. Nicht gewählt, sondern schlicht der Nachfolger von Volker Bouffier. Wie kommt der denn in Hessen an und wie bekannt ist der?
Ja, nicht so bekannt. Und das ist ein großes Problem, denn Volker Bouffier, sein langjähriger Vorgänger, hat sich sehr viel Zeit gelassen, ihm den Platz zu räumen. Das war im Mai vergangenen Jahres. Es ist noch überhaupt nicht lange her. Vorher war er Parlamentspräsident, Landtagspräsident, beliebt eigentlich bei allen Parteien, ein guter Vermittler, aber eben nicht sehr bekannt. Und er hat eben das Problem, dass er kaum Zeit hatte, sich bisher zu profilieren. Und das muss er jetzt nachholen. Und auf der anderen Seite muss er natürlich nicht nur mit der Wahlkämpfe Wahlkämpferin Nancy Faeser auf der anderen Seite zurechtkommen, irgendwie sie attackieren, er muss mit ihr auch gut zurechtkommen, denn er braucht sie natürlich als Regierungschef auch in ihrer Funktion als Bundesinnenministerin bei vielen heiklen Themen, wie zum Beispiel den Geflüchteten, dem Umgang mit Geflüchteten. Und das wird für ihn natürlich eine sehr heikle Geschichte werden.
Zum Schluss noch die ganz schlichte Frage nach den Umfragen. Für wen sind die Hessen denn im Moment eher?
Also die Hessen halten sich da sehr bedeckt. Wenn man sich mal die Ergebnisse der letzten Landtagswahl anschaut, dann war das schon nicht so gut für die CDU, muss man sagen. 27% schwächstes Ergebnis. SPD und Grüne lagen mit etwa 20% gleich auf. Das nähert sich an. Und hier rechnet man mit einem sozusagen Dreierrennen um die Spitze zwischen Nancy Faeser, Boris Rhein und dem grünen Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir. Und man rechnet auch damit, dass es keine Zweierkoalition mehr geben kann, sondern eine Dreierkoalition, wenn die FDP zum Beispiel in den Landtag weiterhin präsent sein wird. Und das ist natürlich spannend, ob die dann von der Union geführt wird oder von Nancy Faeser und der SPD. Das ist die große Frage, kaum zu beantworten zum jetzigen Zeitpunkt. Es wird sehr spannend.
Informationen von Andreas Meyer-Feist, Landespolitik-Korrespondent in Wiesbaden. Und von Wiesbaden nach Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt dort am Nachmittag Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, eine Neofaschistin zu Gast bei einem Sozialdemokraten. In ihren ersten 100 Tagen agierte Meloni weniger radikal als erwartet, vor allem international. Elisabeth Pongratz, unsere Korrespondentin in Rom, Frau Pongratz, ist denn inzwischen klar, wofür Meloni nun steht, außenpolitisch?
Ja, also momentan steht sie auf alle Fälle auf der Seite ihrer Vorgänger, also vor allem natürlich Draghi, weil sie hat eben Außenpolitik eigentlich diese Linie fortgesetzt. Man muss aber sagen, sie hat auch nicht so viel Spielraum. Denn wenn wir uns mal anschauen, beispielsweise die EU, da kommen ja Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds an die 200 Milliarden Euro für Italien. Und dieses Geld ist auch an Bedingungen geknüpft. Das ist ja schon vor mehreren Jahren quasi entschieden worden. Also Italien muss diese Vorgaben einhalten. Auf der anderen Seite hat sie immer klar gemacht, schon bei ihrem ersten Besuch in Brüssel, dass sie eben nicht zu allem Ja und Amen sagen will. Also wir in Italien sozusagen als Erste, wir vertreten unsere Interessen. Das war so der große Unterschied auch zu Draghi. Das hat sie vor allem bei der Flüchtlingspolitik klar gemacht. Da bleibt sie wirklich hart. Sie will generell, dass weniger Menschen nach Europa kommen. Aber bei anderen Themen, Ukraine-Krieg beispielsweise, da steht sie weiter an der Seite der Bündnispartner. Also Italien hat Waffen geliefert und das heißt auch, dass sie in diesem Monat in die Ukraine reisen wolle. Also da ist letztendlich keine Veränderung. Die Frage ist, ob das generell der Kurs ist. Ich glaube, sie hat nicht viel andere Möglichkeiten und sieht auch wohl auch gar keinen Sinn daran viel zu ändern.
Früher hatte sich Meloni ja sehr kritisch zur EU und zu Deutschland geäußert, um es freundlich zu formulieren. Seit dem Wahlkampf hat sich das geändert. Es gibt keine verbalen Ausrutscher. Ihre Einschätzung, es klang ja schon an, eine glaubwürdige Veränderung oder doch nur ein der Not und Abhängigkeit Italiens geschuldetes Schweigen? Was ist das?
Ja, verbale Ausrutscher, Sie haben es genannt, die gibt es tatsächlich nicht. Sie tritt als Staatsfrau auf, als Ministerpräsidentin. Und ich glaube, das ist auch das, was sie erreichen will, dieses Image, ne, dass sie verlässlich ist, dass sie wirklich das Land auch führen kann. Und auf Deutschland bezogen, also da hat sie in ihrer Biografie, und diese wurde sehr viel zitiert im Wahlkampf, da hat sie eben von ihrer Erfahrung mit dem Deutschen erzählt, dass sie in der mündlichen Abiturprüfung über Thomas Mann und den Tod in Venedig referieren musste. Ja, und da hat sie eben auch gesagt, daher komme die gewisse Abneigung gegen Deutschland. Das auch hat man immer wieder zitiert und anscheinend ist es schon da und eben auch, weil sie früher vor dem Wahlkampf auch schon wirklich immer gegen die EU geschossen hat und Deutschland natürlich als sozusagen ein Führer innerhalb der EU. Aber jetzt überlegt sie, glaube ich, ganz genau, was hat sie überhaupt von solchen möglichen Attacken gegen Deutschland oder die EU? Man sollte sich aber nicht täuschen lassen, denn es könnte sich auch jederzeit wieder ändern, wenn man auch ihre Vergangenheit eben sieht, woher sie, aus welcher Ecke sie kommt.
Knatsch gibt es, Sie haben es vorhin angesprochen, bisher vor allem, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht. Einem Schiff mit Flüchtlingen hatte Italien die Einfahrt verweigert, es wich dann nach Frankreich aus, Paris war empört, übte scharfe Kritik, fuhr die Grenzkontrollen zu Italien hoch. Später dann wies man den Schiffen in Italien regelmäßig Häfen in Norditalien zu, weit entfernt von den Rettungsorten. Und Italien hat ja schon vor Meloni immer wieder eine andere Lastenverteilung in der EU gefordert bei den Flüchtlingen. Ist da mit Meloni nun früher oder später mit einer großen Konfrontation zu rechnen?
Also sicher kann man sein, dass sie da eine klare Meinung hat. Und sie hat auch schon viel erreicht. Denn sie hat erreicht, dass das Thema Migration wieder auf der Agenda der EU ist. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz großes Ziel. Wegen dieser harten Gangart, was Sie eben gerade erzählt haben. Also obwohl viele Dekrete gar nicht den völkerrechtlichen Verpflichtungen entsprechen, hat Italien den Streit herausgefordert, hat einen außerordentlichen Gipfel erreicht. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie dieses Thema in der kommenden Woche beim Sondergipfel behandelt wird. Meloni will vor allem, dass weniger Menschen aus Nordafrika in Italien ankommen. Sie will also die Grenzen Europas dicht machen. Das hat sie auch immer wieder im Wahlkampf gesagt. Und beispielsweise mit Tunesien und Algerien hat die Regierung die Beziehung verstärkt, weil von dort kommen viele Geflüchtete. Sie will also mehr die Menschen legal einreisen lassen, wenn man sie zum Beispiel eben als Arbeitsmigranten einreisen lässt. Aber die gerechtere Verteilung der Geflüchteten innerhalb der EU, das ist sicher auch ein Thema. Gerade die Mittelmeerländer eben wie Italien sind ja davon sehr stark betroffen. Aber momentan ist ihr Fokus mehr auf das Abschotten und natürlich auf generell auf eine härtere Gangart.
Und Informationen von Elisabeth Pongratz, unserer Korrespondentin in Rom. Nach Stuttgart. Richter treffen Justizministerin vor Gericht. Es war schon ein recht außergewöhnlicher Fall. Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges von der CDU stritt sich mit dem Präsidialrat der Richterschaft um die Besetzung des Spitzenpostens am Oberlandesgericht Stuttgart. Der Präsidialrat hatte die Kandidatin der Justizministerin abgelehnt und einen eigenen Vorschlag gemacht. Dann ging es vor Gericht. Im November befand das Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage des Justizministeriums allerdings für unzulässig. Heute nun hat das Justizministerium erklärt, dagegen keine Rechtsmittel einzulegen, was Knut Bauer aus unserer Landespolitikredaktion in Stuttgart kommentiert.
Alles, was recht ist, Frau Gentges, da haben Sie sich verrannt. Seit einem Dreivierteljahr ist der Chefposten am Oberlandesgericht Stuttgart unbesetzt, immerhin eines der wichtigsten Gerichte des Landes, weil die Justizministerin die eigene Richterschaft verklagt hat. Versteht in Justizkreisen keiner und sorgt für erhebliche Unruhe. Und das alles, weil Marion Gentges ihre Wunschkandidatin durchpauken will. Den Vorwurf, dass hier politische Erwägungen eine Rolle spielen könnten, weist die Justizministerin zurück. Ihr sei es ausschließlich um die rechtliche Klärung gegangen, wie weit die Kompetenz des Präsidialrats reicht. Die Personalvertretung der Richter hatte die Kandidatin der Ministerin abgelehnt und sich für den anderen Bewerber ausgesprochen, weil der als Präsident des Landgerichts Stuttgart hinreichend Erfahrung sammeln konnte und gezeigt habe, dass er ein Gericht leiten könne. Minister gegen Personalvertretung. In der Justiz durchaus heikel. Um die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu wahren, hat der Gesetzgeber genau für solche strittigen Personalfragen den Richterwahlausschuss ins Leben gerufen. Ein Gremium aus Landtagsabgeordneten, Richtern und einem Rechtsanwalt. Und weil es dieses Gremium eben gibt, hat Gentges mit ihrer Klage bereits vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eine Bauchlandung hingelegt. Klage unzulässig, erst muss der Richterwahlausschuss einberufen werden, urteilte das Gericht. Was nun auch geschieht, nachdem die Justizministerin zurückrudert. Alles zurück auf Los. Peinlich genug, dass ein mit Spitzenjuristen besetztes Ministerium so eine Schlappe einfährt. Noch peinlicher allerdings, dass Gentges nach diesem eindeutigen Urteil noch einmal 2,5 Monate bis zum Ende der Beschwerdefrist verstreichen lässt, während die Richter am OLG Stuttgart weiter auf einen neuen Chef warten. Damit hat die Justizministerin die Justiz geschwächt. Vor allem aber hat sie sich selbst massiv geschadet. Alles, was recht ist, Frau Gentges, war es das wert?
Ein Kommentar von Knut Bauer. Wenn man weite Teile seines täglichen Lebens über den Dispo-Kredit finanziert, dann hat man mindestens ein grundsätzliches Problem. Man kann nicht mit Geld umgehen und oder man bekommt von der Bank keinen ordentlichen Kredit zu akzeptablen Zinsen. Beides lässt sich leider nicht so leicht per Verordnung reparieren, weshalb man nun über andere Wege diskutiert, die Armutsfalle Dispo-Kredit anzugehen, wie unser Korrespondent Christopher Jänert aus Berlin berichtet.
Jeder siebte Verbraucher hat innerhalb von 3 Monaten das Konto überzogen. Die Hälfte der Betroffenen sagt in der Umfrage außerdem, dass die allgemein hohen Kosten im Moment der Grund dafür sind. Und jeder Zehnte sagt darüber hinaus, ich kann die hohen Lebenshaltungskosten auf Dauer nicht tragen und muss mich deshalb verschulden. Zum Beispiel mit dem Dispo-Kredit.
Und das ist natürlich ein gefährlicher Weg, weil Dispo-Zinsen die höchsten Zinsen sind, die man so hat.
Sagt Ramona Popp, die Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, im SWR-Interview der Woche. In der Tat, im Schnitt verlangen Banken rund 10% aufs Jahr gerechnet. Das hat die Zeitschrift Finanztest ermittelt. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sieht darin allerdings kein Problem. Schriftlich teilt der Verband mit, Bankkunden hätten es dank eines großen Angebots selbst in der Hand, zu welchen Konditionen sie so einen Dispo-Kredit nutzen wollten. Anders wiederum sieht das Christian Görke, früher Finanzminister in Brandenburg und jetzt finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag.
Diese Dispozinsen, die da verlangt werden, sind sittenwidrig. Und deshalb muss das, wie in anderen Ländern auch, begrenzt werden.
Görke hat mit seiner Fraktion einen Antrag dazu vorbereitet. Darin fordert die Linke, den Zinssatz so festzulegen, dass er nie mehr als 5% über dem Leitzinssatz liegt. Das wären aktuell maximal 8%.
Das ist eine ganze Menge. Das sind aber nicht 10, 11, 12%.
Die Verbraucherzentralen wiederum schlagen einen anderen Weg vor. Sie wollen nicht die Höhe des Zinssatzes deckeln, sondern sie wollen einschränken, wie weit Menschen überhaupt ins Minus rutschen können, damit sie sich nicht verschulden. Das geht nämlich auch, wenn der Zinssatz in so einem Dispo-Kredit niedriger ist. Ramona Popp, Chefin der Verbraucherzentralen.
Bei vielen ist ja das fördert das dreifache Monatseinkommen sogar. Wenn man da einmal reingerät, ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr hoch, dass man da nicht wieder rauskommt. Insofern, der Dispo-Kredit ist eigentlich dazu da, um mal wirklich zum Monatsende vielleicht mal 100 Euro oder 150 Euro mal zu überbrücken. Aber es ist nicht dafür da, dauerhaft das Leben daraus zu finanzieren.
Aktuell ist die Europäische Union an diesem Thema dran. Verbraucherkredite wie der Dispo sollen womöglich nur noch dann vergeben werden, wenn eine entsprechende Kreditwürdigkeit vorliegt. Eine Obergrenze für die Dispo-Zinsen ist da allerdings nicht geplant. Was man aber auch beachten muss, die Ursache der Überforderung vieler Verbraucher liegt in den aktuell hohen Lebenshaltungskosten. Verbraucherschützerin Popp hofft da auf die Politik.
Im Grundsatz gilt natürlich, dass eben durch diese sehr hohen Energiepreise Menschen eben nicht in die Armutsfalle oder gar in die Überschuldung getrieben werden dürfen. Insofern, die Preisbremsen kommen jetzt und sie wirken dann hoffentlich auch. Und die ein oder andere Tarifrunde steht ja auch noch aus, was Einkommen angeht.
Wie viel die Preisbremsen wirklich bringen, muss sich zeigen. Und auch, ob dadurch die Zahl der Menschen wieder sinkt, die mit den Lebenshaltungskosten momentan nicht mehr klarkommen.
Auch für viele Tech-Unternehmen war das letzte Quartal 2022 ein besonders schwieriges. Und das, obwohl immer mehr von ihnen dem Vorbild von Elon Musks rigorosem Stellenabbau bei Twitter folgen, selbst tausende Stellen streichen aus Kostengründen. Bei gleich drei Tech-Giganten gab es gestern Abend Einblicke in die Geschäftsberichte und die konnten die Anleger so gar nicht überzeugen. Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Ja, denn neben Apple haben auch Amazon und Alphabet, der Google-Mutterkonzern, enttäuscht. Und das, obwohl die Zahlen und Fakten bei Apple auf den ersten Blick gut ausgeschaut haben. Das Modell mit den eigenen Abo-Diensten, das läuft gut. Und 117 Milliarden Dollar Umsatz konnte der iPhone-Hersteller im vierten Quartal auch erwirtschaften. Das sind allerdings 4 Milliarden weniger als eigentlich angenommen. Und Grund dafür sind vor allem Probleme bei der Auslieferung des iPhones. Eigentlich sind Smartphones vor allem ja in der Weihnachtszeit ein Garant für gute Erlöse bei Apple. Allerdings gab es Engpässe beim iPhone wegen Corona-Lockdowns in chinesischen Fabriken im November und Dezember. Und am Ende fielen die gerade wichtigen iPhone-Umsätze dann um gut 8% ab. Bei Alphabet gibt es ebenfalls keinen Grund zur Freude, denn es gibt immer noch Probleme mit dem Geschäft mit Online-Werbung. Zwar sind da die Gewinne pro Quartal immer noch extrem hoch, aber Kunden geben offenbar wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage immer noch weniger Geld für Werbung aus, als von vielen erwartet. Die Werbeeinnahmen des Konzerns Alphabet, die schrumpften von rund 61 auf 59 Milliarden Dollar, zum Ärger dann entsprechend vieler Aktionärinnen und Aktionäre.
Fehlt noch Amazon. Für die ging es auch kräftig nach unten gestern, trotz der angekündigten Stellenstreichungen, wie es bei vielen Tech-Unternehmen geben soll oder ja auch schon gegeben hat.
Genau, obwohl es bei Amazon insgesamt im Grunde eigentlich gut läuft, wurde das Unternehmen an der Börse abgestraft, denn das Geschäft mit dem eigenen Cloud-Dienst AWS, das klappt immer noch nicht so gut, wie man sich das erhofft hat. Und ausgerechnet Sparmaßnahmen wie Schließung der eigenen nicht so gut laufenden Geschäfte vor Ort und der große Stellenabbau, die kosten Amazon jetzt eben Geld. Das hat Finanzvorstand Brian Olsavsky nochmal erklärt. $640 Millionen habe Amazon allein an Abfindungen zahlen müssen im Rahmen des Stellenabbaus. Das ist wirklich eine riesige Summe für etwas, das ja langfristig dann wieder dafür sorgen soll, dass die Kosten sinken. Insgesamt 18.000 Stellen will der Konzern wegen der schwierigen Wirtschaftslage noch streichen, hieß es Anfang Januar bei Amazon.
Noch was Positives von der Börse?
Ja, der DAX, der verliert zum Glück nicht ganz so viel. Er steht aktuell bei 15.396 Punkten.